Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüro Sachsen.
Mein Name ist Anja Thiele. Ich bin seit 2016 Bildungsreferentin beim Kulturbüro Sachsen. Deshalb freue ich mich sehr, heute eine ganz besondere Veranstaltung moderieren zu dürfen, diesen Podcast. Und heute ist hier mit mir Michael Nathke. Michael, du bist seit 2009 im Kulturbüro Sachsen tätig und zunächst als Fachreferent. Seit Mitte 2023 hast du die Geschäftsführung übernommen. Deine inhaltlichen Schwerpunkte sind die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in Sachsen. Und deshalb passt es super, dass du heute der Gesprächspartner bist, denn das Thema unseres heutigen Podcastes ist die Entwicklung von Pegida zu den Freien Sachsen.
Hallo.
Hallo, Micha. Micha, ich habe überlegt, zum Einstieg der heutigen Folge, wenn wir hier untereinander sprechen, wir beschäftigen uns ja innerhalb des Trägers schon sehr, sehr lang mit dem Thema. Aber wenn ich davon ausgehe, dass wir Menschen haben, die diese Folge hören, die vielleicht noch gar nicht so tief im Thema drin stecken, ich denke da an meine Mutter oder ganz andere Leute, was würdest du sagen, was ist denn für die so relevant am Thema, dass es sich lohnt, hier zuzuhören?
Naja, wir sprechen heute von Pegida zu den Freien Sachsen und ich glaube, zumindest in Bezug auf das Bundesland, in dem wir jetzt sind, hier in Sachsen, ist das äußerst relevant, weil mit Pegida sich einiges verändert hat und durch Pegida bestimmte Einstellungsmuster und bestimmte Ressentiments, die sicherlich schon vorher da waren in der Bevölkerung, einen Weg gefunden haben, dass sie nach außen gezeigt werden, dass praktisch das sichtbar wird. Und damit ist vieles passiert, was allgemein in Medien sozusagen unter so einem Rechtsruck der Gesellschaft etc. pp. Immer verklausuliert wird. Und dann weiß niemand so richtig, was heißt denn das eigentlich? Was ist denn damit anzufangen? Und das, glaube ich, wird am Beispiel Pegida sehr, sehr deutlich, was dieser Rechtsruck ist, was das gesellschaftlich gemacht hat und wo das auch hingeführt hat, wenn wir uns bis heute anschauen, in Bezug zum Beispiel auf die Freien Sachsen.
Mhm. Naja, dann frage ich direkt nach, was ist dieser Rechtsruck, der hier deutlich wird?
Naja, also vielleicht hole ich da insofern nochmal aus, dass wir seit eigentlich den 90er Jahren wissen, dass circa 20%, das variiert immer von Untersuchung zu Untersuchung, aber rund 20% der Bevölkerung in Deutschland rechte Einstellungen und damit meine ich rassistische Einstellungen oder antisemitische oder chauvinistische Einstellungen teilen und das gut finden. Und über viele Jahre, ja fast Jahrzehnte, war das einfach nur eine Zahl auf dem Papier. Also irgendwelche 20% in der Bevölkerung, wer soll das sein? Spätestens seit Pegida sind diese Leute sichtbar geworden. Also die kann man sich anschauen, konnte man sich lange Zeit montags auf der Straße anschauen in Dresden. Da waren genau diese rund 20% unterwegs und sind praktisch durch die Straßen gezogen. Man hat mit ihnen reden können, man hat sehen können, wo die herkommen etc. pp. Und das hat zu einem Selbstbewusstsein geführt, was unheimlich stark ist, so in der gesamten extremen Rechten. Also vor 2014, vor Pegida, war es so, dass Neonazis eigentlich so immer für sich unterwegs waren. Da sind ein paar Neonazis marschiert, die konnte man gut abgrenzen vom Rest der Bevölkerung. Mit Pegida ist im Laufe der Jahre so eine Vermischung der Szenen passiert, also so ein Bewegungsgedanke ja aufgekommen und heute ist es überhaupt kein Problem mehr, wenn knallharte Neonazis zusammen mit AfD-Leuten und anderen mit Querdenken oder mit Leuten, die erstmal aussehen wie ganz normale Bürgerinnen und Bürger, zusammen auf der Straße sind und gegen die Demokratie demonstrieren. Das ist heute eine Normalität. Das war es vor 10 Jahren noch nicht. Und das ist etwas, ja, was schon deutlich macht, okay, das ist ein Thema, das geht weit in die Gesellschaft hinein, da sind praktisch verschiedenste Milieus angesprochen und unterwegs.
Ich habe jetzt gerade beim Zuhören gedacht, also du hast angefangen bei 2014 und jetzt haben wir 2023, das macht fast 10 Jahre. Wie ist denn das möglich, dass Leute über, also jetzt 9 Jahre hinweg, nicht jeden Montag, aber ne, regelmäßig sich zusammentun und ihren Unmut auf die Straße tragen? Oder wahrscheinlich ist es gar nicht nur Unmut. Was würdest du sagen? Also wie ist es möglich über diese lange Zeit?
Ja, das ist auch ein Phänomen, was es sicherlich so in der Geschichte der Bundesrepublik in der Form überhaupt noch nie gab. Also es ist ein Novum. es gibt keine Demonstrationsbewegung, die ein Jahrzehnt überlebt hat. Insofern ist Pegida da ein Novum, wobei man natürlich sagen muss, Pegida ist heute nicht mehr das, was es 2014-15 war. Also es hat keine bundesweite Relevanz mehr und selbst in Sachsen ist es jetzt nicht mehr so, dass es so super relevant ist. Aber es gibt halt Entwicklungen, die davon sich ableiten. Naja, es gab verschiedene Phasen von Pegida, würde ich sagen, also die vielleicht erklären, warum das so lange angehalten hat. Es gab praktisch diese Anfänge im Herbst 2014 und dann einen sehr rasanten Aufstieg. Also ich glaube, die Organisatoren dieser Demos waren damals auch total von diesem Erfolg in Anführungsstrichen überrascht. Also das haben sie so nicht erwartet. Das war nicht ihr Plan, dass plötzlich am Ende des Jahres 2014 10.000, 15.000 Leute da auf der Straße waren. 2015 hat sich ja dann Pegida erstmal gespalten und da haben viele Kommentatoren gesagt, naja, das war's jetzt, das ist vorbei. Aber es war nicht vorbei praktisch, weil im Sommer 2015 dann diese rassistischen Ausschreitungen, diese rassistische Stimmung aufgrund der Zunahme von den Zahlen Geflüchteter so Fahrt aufgenommen haben, dass Pegida davon sehr stark profitiert hat und weiter mobilisieren konnte. Das Ganze hat sich dann entwickelt, würde ich sagen, zu so einem Stammtisch der Straße. Also es war sehr ritualisiert. Das muss man sich vorstellen, wie wenn Leute in die Kirche gehen am Sonntag, ja, da kommen da am Montag diese Pegida-Leute auf den Platz, da weiß jeder dann nach ein paar Jahren, wo steht wer, wie kann ich da mit den Leuten reden, man kennt sich untereinander, unterhält sich über irgendwas, was letzte Woche in der Gartensparte los war und so weiter. Also es hat auch so eine ritualisierende Wirkung durchaus, gibt der Woche Struktur. Und trotzdem wurden da natürlich demokratiefeindliche, rassistische Reden jede Woche aufs Neue getätigt, wurden gehört, haben die Leute mit nach Hause genommen, haben sie wiederum in ihrem sozialen Umfeld weiterverbreitet und so weiter. Und ich würde sagen, heute, das restliche Häufchen Pegida, was übrig ist, das ist schon fast sektenartig. Also ich würde sagen, das ist wie so eine kleine rechtsextreme Politsekte, wo wirklich auch nur sehr verbohrte Menschen hingehen, die ja, also so tief in ihren rechtsextremen Verschwörungsideologien und Fantasien da verfangen sind, dass sie, die da heute hingehen, auch wirklich schwer erreichbar sind für irgendwelche Angebote der politischen Bildung zum Beispiel auf herkömmlichem Wege.
Und das, obwohl ja mindestens medial ganz, ganz viel darüber gesprochen wird, dass die Zahl geflüchteter Menschen wieder zunimmt, das wäre doch eigentlich ein gefundenes Fressen, dass die Pegida-Besucher und Besucherinnen wieder zunehmen könnten. Also wo entlädt sich das heute?
Es hat sich verändert, weil, also aus Pegida lernt so eine rechte Szene. Also so eine extrem rechte Szene ist so wie fast alle gesellschaftlichen Gruppen natürlich auch ein lernendes System. Und so hat sich praktisch aus diesen Erfahrungen, die mit Pegida gesammelt wurden, sowohl den Erfolgen wie aber auch den Misserfolgen und dem, ich würde schon fast sagen, Niedergang Pegidas, daraus haben rechte Akteure gelernt. Und das, was wir heute sehen, das ist eher so eine Mobilisierung in der Fläche. Das ist vor allem mit der Corona-Pandemie sehr stark geworden, aber eben auch jetzt noch danach, nach dieser Pandemiezeit, durchaus zu beobachten, dass es praktisch Demonstrationen in verschiedensten Orten gibt, sachsenweit. Also im Jahr 2023 haben laut einer Anfrage im Bundestag rund 2/3 oder sogar mehr als 2/3 aller rechtsextremen Demonstrationen bundesweit haben in Sachsen stattgefunden. Das muss man sich mal vorstellen. Also Sachsen ist eins von 16 Bundesländern und hier finden 2/3 aller rechtsextremen Demonstrationen statt. Und der Großteil davon war asylfeindlich. Also insofern ist schon klar, das entlädt sich trotzdem noch, aber viel vereinzelter. Also es gibt praktisch in verschiedenen Orten Mobilisierungen. Da sind dann manchmal bloß 50, 60 Demonstrierende, manchmal aber auch mehr. Also in Bergishübel, Bad Gottleuba, Bergishübel oder in Sebnitz waren auch weit über 1.000 Leute, die da teilgenommen haben. Aber trotzdem ist es ein bisschen vereinzelt und es gibt einzelne Akteure, vor allem die Freien Sachsen, die da sehr, sehr aktiv sind und sich entweder diese Proteste aneignen, indem sie darüber berichten oder ihre Fähnchen dort verteilen, dass das aussieht wie so eine Demonstration der Freien Sachsen, oder aber auch selbst diese Sachen anmelden. Also rund um Dresden beispielsweise ist es im Jahr 2023 vor allem Max Schreiber gewesen, ein rechtsextremer Multifunktionär, der schon 2015 in Heidenau Erfahrungen sammeln konnte. Dort gab es ja rassistische Ausschreitungen damals. Er war damals noch im NPD-Umfeld unterwegs. Heute ist er aktiv bei den Freien Sachsen und hat wirklich im Jahr 2023, ich weiß nicht wie viele, aber vielleicht waren es sogar mehr als 50 Demonstrationen im Großraum Dresden oder in der Landeshauptstadt Dresden selbst angemeldet, angeführt und dort immer wieder rassistische Stimmung verbreitet. Auf eine sehr aggressive Art und Weise, auf eine Art und Weise, wo man sich wirklich gefragt hat, warum Sicherheitsbehörden da nicht aktiv werden und einem solch aggressiv-rassistischen Multifunktionär das Handwerk legen, weil ich zumindest aus meiner Perspektive da schon viele Anhaltspunkte gesehen habe, wo dort auch staatliches Handeln ganz anders hätte funktionieren müssen und funktionieren muss, damit praktisch wir auch von sowas wie einer wehrhaften Demokratie sprechen können und jetzt nicht alle einfach rumrennen können, ihren aggressiven Rassismus verbreiten, Leute damit aufhetzen und sozusagen für einen Teil unserer Bevölkerung, für die, die von Rassismus betroffen sind, eine unheimliche Bedrohungssituation aufbauen, so wie das die Freien Sachsen eben machen.
Schön, jetzt hast du so zwei Stränge, an die ich gerne anknüpfen möchte. Machen wir mal eins nach dem anderen. Also zunächst, du hast jetzt die Freien Sachsen genannt. Kannst du bitte darüber noch ein bisschen mehr erzählen, dass Leute, die jetzt sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, das einordnen können? Was hat es mit den Freien Sachsen auf sich? Und trotzdem kündige ich hier schon mal die zweite Frage an, die ich später bestimmt noch mal wiederhole. Hast du eine Hypothese dazu, warum diese rechtsextremen Aufmärsche nicht unterbinden werden? Du hast es gerade so angedeutet, dass eigentlich du was anderes erwartet hättest von politischer Seite.
Okay, also kommen wir erstmal zu den Freien Sachsen. Die Freien Sachsen, für alle, die diese Partei noch nicht kennen, also es ist eine kleine Partei, die wurde Anfang 2021 gegründet, also mitten in der Pandemiezeit, und zwar von sehr aktiven, seit Jahren aktiven Neonazis aus Sachsen und darüber hinaus. Also da ist es vielleicht ganz gut, auch ein paar Namen zu nennen, weil wichtige Figuren dort sind. Martin Kohlmann zum Beispiel, der ist in Chemnitz sehr aktiv, ein rechtsextremer Anwalt ist das, der dort zum Beispiel auch bei den rassistischen Protesten 2018 eine ganz wichtige Rolle in Chemnitz gespielt hat. Wir haben da Michael Brück, der ist ein Neonazi, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, dort in verschiedenen, ja inzwischen auch verbotenen rechtsextremen Gruppen aktiv war. Wir haben Stefan Hartung aus dem Erzgebirge, das ist ein NPD-Kader, seit vielen, vielen Jahren dort im Erzgebirge als NPD-Kader unterwegs und dort auch schon viele rassistische Demonstrationen angemeldet. Diese Leute und ein paar darüber hinaus, die haben mitten in der Pandemie diese Partei Freie Sachsen gegründet und erstmal haben sie diese ganzen Aufmärsche, Demonstrationen, die es damals gab gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die haben sie befeuert, sind damit aufgesprungen und haben so einen Mythos aufgebaut, dass sie pro Woche da bei Hunderten von Demonstrationen in Sachsen involviert wären, was nicht so war, aber sie haben das medial, vor allem über ihren Telegram-Kanal, sehr, sehr gut verbreitet und von Anfang an natürlich, ich hatte gesagt, das sind knallharte Neonazis, ja, also von Anfang an war es da nicht etwa so, dass es irgendwie eine legitime Kritik an Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie war, sondern es ging immer darum, das politische System einmal zu delegitimieren, indem man gesagt hat, das sind eigentlich alles Verbrecher, die dort in den Ministerien sitzen, und zum anderen die Demokratie auch zu überwinden, indem man praktisch eigentlich eine andere Gesellschaftsform, eine neue politische Wende gefordert hat, die ja auch in Bezug auf 1989 wirklich als eine umfassende politische Wende betrachtet, wo man ein neues politisches System haben möchte, nämlich ein völkisches, nationalistisches, was eben keine parlamentarische, repräsentative Demokratie mehr ist, so wie wir sie kennen. Genau, das vielleicht zu den Freien Sachsen. Die sind inzwischen auch bei Wahlen mal angetreten. Bei den Landratswahlen sind sie angetreten in Sachsen und haben dann aus dem Nichts sozusagen in allen Wahlkreisen, wo sie angetreten sind, auch ein zweistelliges Ergebnis erreicht, was natürlich auch so ein Achtungserfolg ist. Insofern, also wir zeichnen den Podcast hier ja auf vor den Kommunalwahlen und den Landtagswahlen in Sachsen. Es ist aus heutiger Sicht, davor sind wir jetzt sehr, sehr spannend zu schauen, was wird dort passieren, wie werden die Freien Sachsen dort vielleicht auch in einigen Regionen Neonazis in die Parlamente bringen.
Okay, also ich knüpfe nochmal an die Frage vorher an. Was ist sozusagen deine Idee, Erwartung? Wie müsste ein adäquates politisches Handeln, eine adäquate politische Reaktion auch auf diese Art von Protesten, Aufmärschen aussehen eigentlich?
Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen, über die wir da sprechen müssen, wie so eine Antwort aussehen müsste. Das ist zum einen natürlich eine zivilgesellschaftliche, demokratische, wo ich es wichtig finde, dass sich in allen Orten, wo so eine Demonstration stattfindet, die Menschen auch finden, die damit nicht einverstanden sind. Und es muss nicht immer eine Gegendemonstration sein, es muss nicht immer eine Blockade sein. Dort, wo es geht, ist gegen solche Gegendemonstrationen natürlich nichts einzuwenden, aber in vielen kleinen Orten ist sowas in der Art gar nicht möglich. Trotzdem ist es gut, wenn Leute sich finden. Und sei es in der Kirchgemeinde, sei es irgendwie bei einem Freizeittreff oder Ähnlichem und dort darüber reden und sich auch positionieren, öffentlich positionieren, dass sie mit diesen Aufmärschen, mit diesen rassistischen Aufmärschen nicht einverstanden sind. Das ist wichtig, das passiert in Sachsen immer noch viel zu wenig. Es gibt viele aktive Menschen, auch in ländlichen Regionen, denen gilt natürlich der absolute Dank, dass sie sich immer wieder positionieren, aber die brauchen mehr Unterstützung und da müssen andere auch aktiv werden. Und da finde ich, dass Kirchgemeinden gerade noch viel zu wenig für Werte der Menschenwürde und so weiter sich positionieren, auch öffentlich positionieren und damit sichtbar wird, dass wir mit solchen Aufmärschen nicht einverstanden sind und mit solchen rassistischen Positionen nicht einverstanden sind. Das ist die eine Ebene, da könnte ich jetzt noch viel ausführen zu dieser, aber es gibt ja auch andere Ebenen und da sehe ich zum Beispiel einmal noch eine politische, da meine ich praktisch so auf politischer Ebene im Land. Wie verhalten sich politische Autoritäten wie beispielsweise Ministerpräsident oder bestimmte Minister und so weiter? Und da finde ich es auch wichtig, natürlich kann man darüber diskutieren, das heißt nicht, dass ich dem zustimme, wenn jetzt ein Ministerpräsident in Sachsen fordert, es braucht Grenzkontrollen. So, dann ist es erstmal etwas, das wirft er ins politische Feld, in den Diskurs. Das darf der natürlich, ja, also ich darf da natürlich eine andere Position haben und dagegen halten, aber er kann das erstmal ins Feld führen, das ist in Ordnung. Trotzdem finde ich wichtig, und das ist einfach auch die Verantwortung eines Ministerpräsidenten, wenn er sowas sagt, Grenzkontrollen ja, dass er immer wieder dazu sagt, dass wir natürlich die Menschen aufnehmen, wenn sie Hilfe brauchen. Und das muss er dazu sagen. Es ist nicht in Ordnung, nur praktisch negativ über Geflüchtete zu sprechen, weil man damit rechte Diskurse befeuert. Man darf natürlich darüber, wie man mit Flucht und Asyl umgeht, diskutieren. Aber den demokratischen Konsens muss man dabei immer wieder wiederholen, dass wir natürlich Menschen aufnehmen, die hierher flüchten und dass jeder ein faires Asylverfahren bekommt. So, das ist diese politische Ebene und die letzte ist so eine staatlich-behördliche. Und natürlich müssen sich die Behörden in Sachsen die Frage gefallen lassen, warum finden denn 2/3 aller rechtsextremen Demonstrationen in Sachsen statt im Jahr 2023? So. Was hat das denn mit uns vielleicht auch zu tun, also mit den Behörden? Ja, das muss man sich kritisch einfach fragen und dann würde ich da auch was finden. Aus meiner persönlichen Perspektive finde ich es schon fraglich, warum können denn Demonstrationen, asylfeindliche Demonstrationen vor den Unterkünften stattfinden, in denen Menschen untergebracht sind? Also das kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich. Also Demonstrationsfreiheit ist ein ganz hohes und wichtiges Gut in unserer Gesellschaft und die Demonstrationsfreiheit steht auch diesen Verfassungsfeinden und diesen Rassisten zu, leider. Aber die Versammlungsbehörden und die Polizei können durchaus mitgestalten, wie denn dann die Auflagen aussehen. Und wenn in einer Asylunterkunft junge Menschen leben, vielleicht sogar Kinder, Familien, die dort ein- und ausgehen müssen, weil sie ja dort wohnen, vielleicht auch mal was einkaufen gehen müssen oder einfach mal die Wohnung verlassen, dann kann ich nicht verstehen, wie man dann eine Demonstration direkt vor der Tür zulässt. Also wenn vor so einer geflüchteten Unterkunft in, keine Ahnung, in Sebnitz vor der Tür dann die Freien Sachsen demonstrieren, da frage ich mich, ja, wie kann das sein? Was ist denn jetzt, wenn jemand einfach noch was zu erledigen hat? Ein Arztbesuch oder auf eine Behörde gehen muss von den Bewohnerinnen dieser Unterkunft? Das ist doch überhaupt nicht möglich, ohne die Gesundheit dieses Menschen aufs Spiel zu setzen. Entweder weil er angepöbelt wird auf übelste rassistische Weise oder weil er sogar angegriffen wird und diesen Menschen Gewalt droht. Und hier finde ich, müssen Behörden handeln. Es kann nicht sein, dass Demonstrationen vor den Wohnungen der Geflüchteten stattfinden. Da muss praktisch Politik dazu, also und Behörden müssen dazu beitragen, dass die ganze Zeit für die Menschen ein verletzungsfreier Weg aus der Wohnung und wieder rein möglich ist. So. Wenn wir jetzt auf diese rechtsextremen Multifunktionäre schauen, zum Beispiel auf diesen Max Schreiber, von dem ich vorhin schon gesprochen habe in Dresden, auf diesen Demonstrationen ist es laufend der Fall, dass er sich in sehr rassistischer und aggressiver Art und Weise äußert. Hier frage ich mich, vielleicht passiert es auch, ich sehe es aber nicht. Gibt es da keine Ermittlungsverfahren im Hintergrund, dass geschaut wird, ja, wo beginnt denn Volksverhetzung? Wo beginnt denn sozusagen das Aufrufen zu Straftaten etc. pp.? Auf einer der Demonstrationen von Max Schreiber wurde Pfefferspray verteilt. Also die Demonstration war noch nicht beendet. Auf der Demonstration Pfefferspray verteilt, wo ich mich auch frage, ja, wie kann es denn sein, dass auf diesen Demonstrationen ja Waffen verteilt werden, also Pfefferspray? Ich habe mehrere Demonstrationen von Max Schreiber beobachtet, also diese Freien Sachsen-Demonstrationen. Und immer wieder kommt es vor, dass Menschen sich vermummen, also die den Schal bis über die Nase ziehen und dann auch beispielsweise am Fronttransparent laufen die ganze Zeit und die Polizei läuft einfach so daneben her. Wo ich mich frage, warum ist es möglich, dass auf diesen Demonstrationen von Max Schreiber sich auch nur eine einzige Person vermummen kann, ohne dass die Polizei dort ermittelt, die Demonstration anhält und entsprechend vorgeht. Ja? Also das sind so lauter Punkte, wo ich glaube, aus meiner persönlichen Beobachtung heraus würde ich behaupten, es wird rechtsextremen Akteuren in Sachsen nicht besonders schwer gemacht durch die Polizei und die Behörden. Von einer Gängelung oder Ähnlichem kann man überhaupt nicht sprechen. Ja, und das ist sozusagen etwas, wo ich denke, also vielleicht müsste da auch nochmal drüber diskutiert werden, sowohl auf oberster Stelle, aber natürlich auch in den Polizeibehörden, was denn so die Möglichkeiten sind, im Rahmen der rechtsstaatlich zur Verfügung stehenden Mittel, es Rechtsextremen auch ungemütlich zu machen auf der Straße.
Ja, das müssen dann wahrscheinlich doch wieder die GegendemonstrantInnen übernehmen. Und Micha, wenn du sagst, 2/3 der rechten Aufmärsche, Demonstrationen, Aktivitäten finden in Sachsen statt. Würdest du sagen, das liegt jetzt nur daran, dass sozusagen behördlich in diesem Bundesland mehr genehmigt wird als im anderen? Oder gibt es noch andere Faktoren, die Sachsen hier so präsent machen?
Das ist eine gute Frage und da gleich vorweg, ich glaube nicht, dass die Behörden oder der Ministerpräsident oder die Politik dafür verantwortlich sind, dass in Sachsen so viele Demonstrationen stattfinden. Also falls dieser Eindruck entstanden sein sollte, dann muss ich hier an der Stelle korrigieren. Also die vielen rechtsextremen Demonstrationen, die finden statt und das, was ich kritisiere an Behörden oder am Handeln von Politik, das ist in erster Linie der Umgang damit. Und den kann man eben verändern, den Umgang damit. Die Demonstrationen finden aus anderen Gründen in Sachsen statt. Und ja, ich beschreibe das immer wie so ein riesiges Puzzle mit wirklich vielen, vielen Teilen. Und jedes einzelne Puzzleteil ist ein Grund, warum Sachsen so eine besondere Region ist und sich praktisch seit Pegida bis heute dieser Situation mit den Freien Sachsen so entwickelt hat. Und ich kann ein paar dieser Puzzleteile jetzt mal aufnehmen und zu denen sprechen, aber die Leute, die zuhören, haben vielleicht auch noch andere Ideen, warum Sachsen eine besondere Schwerpunktregion ist und diese anderen Ideen und Gründe stimmen auch. Also wir haben, also das lässt sich gar nicht alles erzählen. Aber ich glaube praktisch zum einen ist es so, wir haben in Sachsen seit mittlerweile über 30 Jahren immer die gleiche Regierungspartei und eine Demokratie, also ein Teil der Demokratie ist es auch, dass es Wechsel gibt, politische Wechsel. Es ist nicht gut, wenn in über 30 Jahren in einem Bundesland die SPD regiert. Es ist genauso wenig gut, wenn in einem anderen Bundesland seit über 30 Jahren die CDU regiert. Der politische Wechsel gehört einfach dazu, damit sich auch mal Strukturen ändern, damit auch mal andere Positionen, die in der Bevölkerung sind, sozusagen an die Hebel der Macht kommen und Dinge auch verändern können. Sonst ist viel eingefahren und so weiter. Das ist sicherlich ein Problem. Dann hatten wir vor der Zeit des jetzigen Ministerpräsidenten Kretschmer in Sachsen viele, viele Jahre eine CDU-Regierung, die teilweise zumindest dieses Problem des Rechtsextremismus entweder geleugnet hat, heruntergespielt hat oder irgendwie gesagt hat, das ist was von außen, das hat gar nichts eigentlich mit Sachsen zu tun etc. pp. Also es gibt diesen berühmten Spruch von Biedenkopf, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus, aber das ist eben sehr exemplarisch dafür, wie in konservativen Kreisen lange Zeit mit dem Rechtsextremismus umgegangen wurde. Und deswegen konnte der sich in Sachsen sehr gut entwickeln. Also in den 1990er Jahren waren allen ostdeutschen Bundesländern in Rechtsextremismus Probleme. Ist es heute immer noch. Aber in Sachsen haben wir heute noch ein ganz besonderes, weil zwischen irgendwann in den 1990ern bis circa 2014, 15 wenig dagegen unternommen wurde. Jetzt haben wir seit 2014, 15 ein Umdenken auf oberster politischer Ebene, also inzwischen in Sachsen sogar ein Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus, was von der CDU mitgetragen wird. Und insofern ist da eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ich glaube, man ist auf einem guten Weg, aber man wird noch viele, viele Jahre brauchen, um das zurückzudrängen, was in den 25 Jahren davor, also vor 2015, schiefgegangen ist. Das nächste ist, durch dieses, was da schiefgegangen ist, hat sich eben eine sehr, sehr verzweigte und gut organisierte Neonazi-Szene entwickelt. Und zwar flächendeckend. Also es gibt natürlich Schwerpunktregionen, aber Sachsen ist insgesamt eine Schwerpunktregion des Rechtsextremismus, weil es einfach diese Strukturen überall gab und gibt. Und dann hatten wir eben Pegida, das eben in Dresden aufmarschiert ist und Dresden damit auch nochmal einen besonderen Status gegeben hat, als so in Anführungsstrichen Hauptstadt der Bewegung in der rechten Szene. Und es sind einfach dann auch seitdem viele Kader bundesweit aus der rechten Szene nach Sachsen gekommen, ob jetzt nach Mittelsachsen oder nach Dresden oder an andere Orte, nach Chemnitz beispielsweise, weil sie wissen, dass hier was geht, weil sie hier auf gute Strukturen treffen, weil hier schon Leute vor Ort sind und so weiter, mit denen sie dann sofort Kontakt aufbauen und Dinge machen können. Das sind so ein paar Punkte. Ansonsten, es gibt verschiedene gesellschaftliche Probleme, die haben wir überall in Ostdeutschland. Also das ist sozusagen die Lebensleistung von Menschen, beispielsweise in der DDR, wenig anerkannt ist und so weiter. Das sind sicherlich Gründe, die kann man alle mit ins Feld führen. Aber da frage ich mich auch immer, es gibt viele, viele Menschen, deren Lebensleistung nicht anerkannt wird und die dann trotzdem keine Rechtsradikalen werden. Ja, also es ist nicht der einzige Grund. Es ist nicht der Grund, sondern nur eines der vielen Puzzleteile. Wo ich widersprechen würde beispielsweise ist, dass es soziale Not oder sowas gibt in Sachsen und deswegen die Leute rechts werden, weil das stimmt einfach nicht. Also natürlich gibt es soziale Ungleichheiten, aber die sind sicherlich im Ruhrgebiet genauso wie in Sachsen verteilt. Die Gesellschaft ist ungerecht, sozial ungerecht, aber in Sachsen ist es nicht ungerechter als in anderen Regionen Deutschlands.
Und das verstehe ich nicht, Micha. Also ich verstehe nicht, wie das kommt, dass sich scheinbar in Sachsen die Menschen so wenig abgrenzen von den extrem rechten Positionen. Das haben wir auf diesen Anti-Corona-Demos gesehen. Du hast es jetzt nochmal mit angeführt. Also wie kommt diese, also mit Verlaub, diese Naivität oder diese Ignoranz gegenüber einem extrem rechten Denken?
Naja, also ich glaube, dass da schon viel passiert ist. Also inzwischen in den letzten 10 Jahren, also auch durch Pegida, aber nicht nur, also mit dem, was alles danach Pegida kam, ist schon ein gewisses Gegensteuern da, aber es gab es halt lange Zeit nicht in der Form und es ist immer noch viel zu wenig. Aber die Erklärung dafür habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, vielleicht muss zivilgesellschaftliches Handeln, demokratisches Handeln auch viel, viel mehr noch bestärkt werden und wertgeschätzt werden. Also wenn ich mir so aktive Menschen in Ostsachsen beispielsweise anschaue, die dort seit Jahren sehr aktiv sind gegen rechtsextreme Strukturen, gegen Rassismus und so weiter, da weiß ich von einigen, mit denen ich persönlich in Kontakt war, die wurden beispielsweise eingeladen vom Bundespräsidenten zu irgendeinem Empfang in Berlin etc. pp. Mir ist nicht bekannt, dass diese Leute, die sehr kritisch, gesellschaftskritisch auch unterwegs sind teilweise, dass die irgendwie von dem sächsischen Ministerpräsidenten mal eingeladen wurden, ja. Ich sehe viele dieser vor allem auch ehrenamtlichen Initiativen oft bei der Verleihung des Sächsischen Demokratieförderpreises beispielsweise. Auch da ist meines Wissens die Staatskanzlei in den letzten Jahren nicht dabei und hat ihren eigenen Bürgerpreis, der so eher an anderes bürgerschaftliches Engagement verliehen wird, was ja auch wichtig ist. Ja, wir brauchen Engagement in verschiedensten Bereichen, aber dieses Einstehen für die Demokratie gegen Rassismus und da auch klar Position beziehen, das wird nicht immer so gewertschätzt, wie man sich das erhoffen würde. Das wird eher bundesweit gewertschätzt, aber nicht im Bundesland selbst. Da haben wir noch Luft nach oben, denke ich. Da kann noch viel passieren. Und das ist auch notwendig. Aber eine richtige Erklärung dafür, warum jetzt das in Sachsen so ist, das habe ich leider auch nicht parat.
Ja, ich habe so überlegt beim Zuhören, ne? Also vielleicht ist es zum einen so eine, wenn ich nicht betroffen bin von diesen Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen von extrem rechten Denken, ne, dann habe ich da vielleicht erstmal individuell nicht so viel Bedarf oder Not, mich davon zu distanzieren, wenn ich nicht so eine intensive Haltung habe dazu.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
Also, ne? Also wir sind immer noch ein sehr, sehr, sehr weißes Bundesland. Naja, und zum anderen, wenn ich jetzt sozusagen Pegida oder die Freien Sachsen nehme, die sowohl Menschen, ne, überzeugte und aktive Neonazis verbinden miteinander und gleichzeitig aber auch so eine Plattform anbieten für Leute, die sagen, ne, so rechtspopulistisch, mir reicht's, dieses ganze Denkzettel-Thema, dass da sozusagen eine vielleicht auch politische Alternative fehlt, um da den Stimmen abzufangen.
Ja, vielleicht fehlt da was. Also ich meine, so in Wählerstimmen übersetzt, das, was wir dort sehen auf der Straße beispielsweise, das ist ja dann eher bei der AfD zu finden, weil das ist ja die Partei, die den höchsten WählerInnenzuspruch in Sachsen hat von den extrem rechten Parteien. Insofern ist das schon irgendwie der parlamentarische Arm, wenn man das so als Bewegung denkt. Warum in Sachsen so wenig Gegenwehr ist, das ist natürlich, also ich meine, in ländlichen Regionen in Ostdeutschland jetzt nicht so viel anders. Auch da gibt es jetzt nicht automatisch eine riesen Gegenwehr. Vielleicht ist es auch durch diese gut organisierten rechtsextremen Strukturen für viele Menschen auch schwieriger, sich zu positionieren, weil es natürlich schnell passiert, dass man dann im Fokus dieser rechten Strukturen ist und mit Bedrohungslagen ausgesetzt ist etc. pp. Und man lebt ja da vermutlich auch mit seiner Familie, seinen Kindern und will denen das dann auch nicht unbedingt antun. Umso wichtiger ist es ja allerdings, dass gerade eben andere Strukturen der Gesellschaft, die jetzt noch nicht überall sichtbar sind, wie Vereine, die vielleicht gar nicht so im Demokratiespektrum unterwegs sind, aber trotzdem ehrenamtlich unterwegs sind, also Sportvereine oder beispielsweise Kirchgemeinden etc. pp., sich viel, viel mehr positionieren, damit es zu einer Normalität wird und damit die wenigen, die da klar Position beziehen, immer wieder klar Position beziehen in ländlichen Regionen, nicht so alleine dastehen und irgendwie aufgefangen werden von einem breiten gesellschaftlichen Konsens, der es herzustellen gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Ja, Micha, also du hast gerade gesagt, also im Prinzip kommt es auf jede und jeden Einzelnen drauf an und man muss sich jetzt nicht irgendeiner großen Bewegung anschließen, sondern kann einfach an die ureigene demokratische Grundhaltung anknüpfen und die vertreten und den Mund aufmachen und sagen, ich bin nicht einverstanden mit so einem extrem rechten Verhalten, extrem rechten Denken. Mir ist es wichtig, dass wir weiterhin in einer Demokratie leben, in der es allen Menschen gut gehen kann und nicht nur welchen, deren Hautfarbe mir passt. Ja, vielen, vielen Dank, Micha, für das Gespräch, was wir hier gerade die letzte über eine halbe Stunde ungefähr geführt haben. Gut, dann tschüss und an alle ZuhörerInnen da draußen. Bis zu unserem nächsten Podcast.
Ja, tschüss.
Diese Podcast-Folge wurde unterstützt von der TUWAS-Stiftung für Gemeinsinn.
Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.